Einige werden mich vielleicht nicht mehr kennen. Ich war vielleicht vor 10 Jahren mal hier zum Austauschdienst und vorher gab es da auch so immer mal so Kindertreffen. Da kann ich mich erinnern, also an das Gebäude und alles. Ja, ist aber immer schön. Ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn wir überhaupt sowas haben, einen Austauschdienst. Das tut ja auch den Horizont ein bisschen erweitern. Man kennt einiges so vom Sehen und ja auch, wie man so den Gottesdienst so macht und so. Das lernt man kennen in anderen Gemeinden und es ist sehr verschieden und ist auch nicht schlimm. Es ist von der Bibel her ein großer Spielraum. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht die Bibel irgendwo beiseite legen, sondern uns daran orientieren und uns auch beschenken lassen von dem, der uns dieses Wort gegeben hat. Da möchte ich gleich mal noch die Grüße sagen von der Gemeinde in Sehma, wo wir herkommen. Also meine Frau, wir haben auch noch 4 Kinder. Eine Tochter ist schon verheiratet, da habe ich ein bisschen gebremst, die wollte so ganz schnell heiraten, da habe ich gesagt, nimm doch mal noch 1 Jahr Zeit, wir müssen noch Bilder raussuchen, so für die Hochzeit. Ja. Ja, und es ist auch halbwegs gelungen, es war schon eine ganz heiße Sache. Ja, und ja, so schnell werden dann Kinder groß und man lernt auch selber noch ein ganzes Stück dazu. Also die Grüße aus Sehma, ganz klar. Und ja, was wäre noch zu sagen? Also 4 Kinder habe ich auch gesagt. Und das soll erstmal so die Vorrede gewesen sein. Ich habe heute vor, aus dem 2. Korintherbrief im 4. Kapitel etwas zu lesen und auch etwas dazu zu sagen. Nur mal so zur Orientierung. Paulus hat ja die Gemeinde in Korinth ganz besonders auf dem Herzen. Nicht, weil das so ganz liebe Leute waren, sondern die Gemeinde in Korinth, die war ein bisschen speziell. Ich glaube, ich bin immer ganz sicher, dass die Gesellschaft, die oder das, was uns ringsherum umgibt, uns irgendwie auch prägt. Vergleichbar vielleicht mit der Stadt Berlin, so war Korinth eine Stadt, wo alles Mögliche gab. Berlin gibt's ja auch alles Mögliche. Und die Geschwister in Korinth haben sich da auch negativ prägen lassen. Und diese Tatsache, die hat den Paulus nicht in Ruhe gelassen. Er hat darunter eigentlich gelitten, dass so vieles vermischt worden ist und dass der Glaube manchmal so aus dem Zentrum gerutscht ist. Und er schreibt einen Brief an die Korinther und 4 Jahre später nimmt er sich Zeit und schreibt einen 2. Brief. Also wer hat von uns in den letzten 2 Jahren einen Brief geschrieben? Also sehr schön, ist ja nicht mehr so ganz in Mode. Der Paulus, diese Briefe waren ja wirklich ziemlich lang. Und wenn ich mir das überlege, dann hat er da bestimmt eine ganze Zeit auch gesessen. Ich habe vorhin schon erwähnt, es ist gut, wenn wir die Bibel im Zentrum haben und deshalb habe ich auch vor, aus der Bibel zu lesen. Der 2. Brief an die Korinther, wo wir dann einen Teil lesen, der ist so gelagert, dass Paulus sich ein bisschen erklärt, nämlich: Wir haben vielleicht eine falsche Vorstellung oder überhaupt eine nicht ganz klare Vorstellung, wie Paulus eigentlich war. Er war nicht der große Redner. Der schreibt mal von sich, dass er eigentlich gezittert hat vor vielen Leuten und so. Aber hat es doch getan. Und warum macht man sowas, wenn man zittert vor Leuten und redet doch? Dann glaube ich, liegt es daran, dass er ihnen eine Botschaft mitteilen möchte oder wollte. Dann fängt man auch an zu reden, auch wenn man zittert. Die Gemeinde in Korinth wäre natürlich nicht unsere erste Wahl gewesen. Ich denke, wir hätten uns sicher, wenn es eine andere Gemeinde gegeben hätte, woanders niedergelassen. Aber damals war das noch nicht so. Es gab nur die eine Gemeinde in Korinth und deshalb war dort alles zusammen. Sehr vieles, auch Negatives. Und doch redet Paulus sie als Geschwister an. Und es ist bezeichnend, dass er sich so ein ganzes Stück eins macht mit den Leuten dort in Korinth, so ähnlich wie ein Vater vielleicht so sich um Kinder kümmert, so ein Verhältnis hatte er zu ihnen, zu den Geschwistern in Korinth. Und wie das manchmal auch bei Vätern so ist, die versuchen dann auch die Kinder noch ein bisschen zu formen, ihnen Gutes mitzuteilen, manchmal mit ein bisschen strengeren Worten. Und so ähnlich hat sich Paulus auch das in dem Brief zu Herzen genommen. Ich habe das schon betont, es gab einen ersten Brief und einen zweiten Brief und zwischen dem ersten und dem zweiten ist eine ziemlich lange Zeit, nämlich so um die 4 Jahre, hat er nicht nur gewartet, sondern gebetet für die Geschwister in Korinth. Und deshalb möchte ich jetzt mal auch anfangen und erstmal 3 Verse lesen. Kapitel 4 im 2. Korintherbrief. Vers 1 bis 6, würde ich sagen. Im Kapitel 4. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Das sagt Paulus von sich. Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine unlauteren Absichten, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern empfehlen uns durch Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei denen, die Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Denn wir predigen nicht aus uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Es ist nicht unbedingt ein einfacher Text, aber Paulus nimmt hier Bezug auf die Tatsache, warum er überhaupt sich müht, warum er angefangen hat, ihnen den Brief zu schreiben. Und das hat er so in diesen wenigen Versen so ein bisschen zusammengefasst. Es geht um Licht und Finsternis. Und es geht darum, es gibt Menschen, das müssen wir auch akzeptieren, die sind verblendet von dem, was ihnen Satan vormacht. So hat sie auch Paulus formuliert. Und die können da nichts entdecken von dem Willen Gottes. Und Paulus betont hier an dieser Stelle, dass er deswegen von Jesus redet, weil Jesus das Licht ist, was in die Welt gekommen ist. Johannes hat es in seinem Evangelium auch mitgeteilt. Der hat gesagt, wir sahen Gottes Herrlichkeit nicht einfach so, sondern als einen eingeborenen Sohn vom Vater. Das hat er im Nachhinein über Jesus gesagt. Und so ähnlich schreibt es auch hier Paulus. Er sagt in dem Vers 6 nochmal, Denn Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, um uns zu erleuchten mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Also es ist Gottes Werk, wenn wir überhaupt das Licht erstmal sehen können. Und das ist etwas Großartiges. Und das wollte der Apostel Paulus den Korinthern ein ganzes Stück vor Augen malen, warum sie überhaupt in die Gemeinde kommen oder wie sie in die Gemeinde gekommen sind. Hier gibt es den Kontrast zwischen Christ und unerlösten Menschen. Das war das Anliegen, was hier Paulus hat, nochmal den Korinthern so mitzuteilen. Und es ist ein großes Drama in unserer Zeit, dass wir trotz, dass jetzt vielleicht der Wohlstand nachlässt, das merkt man ja irgendwo, dass wir mehr aufwenden müssen, um irgendwie manches am Laufen zu halten, da merken wir, die Leute fragen deswegen nicht mehr nach Gott, sondern machen ihr Ding und müssen vielleicht noch über Gott lästern. Es ist ein Drama und wir haben, also meine Frau, in der Verwandtschaft gibt es viele Ungläubige und wir haben ja auch manchmal Familienfeiern. Und ich glaube, das fällt ganz schnell auf, wie jemand so zum Glauben steht. Und das tut mir manchmal so ganz sehr weh, dass wir da nicht so richtig vorwärts kommen. Wenn es um Glauben geht, gehen oft die Türen zu. Das macht mich traurig. Und vielleicht kann man den Paulus hier verstehen, wenn er dann sagt, ihr seid zum Glauben gekommen und das ist so eine große Sache und jetzt müsst ihr doch euer Leben auch irgendwo das ein ganzes Stück widerspiegeln. Das war so sein Anliegen, warum er überhaupt diesen Brief schreibt. Ich will nicht darüber lamentieren, dass es Menschen gibt, die ungläubig sind und vielleicht in unseren Gemeinden manches nicht so richtig läuft, sondern wir wollen uns Mut machen, wir wollen uns freuen darüber, dass Paulus das im Blick hat und sagt, es kann auch manches oder vieles gut werden. Viel schlimmer ist dann, wenn es in der Gemeinde möglich ist, dass falsche Lehren auftauchen. Das passiert in Korinth. Das ist schmerzlich, aber nicht endgültig. Ich habe da viel drüber nachgedacht, was sind eigentlich falsche Lehren? Vieles wird in unserer Zeit als falsche Lehre verurteilt. Aber was das Schlimmste ist, wenn wir jetzt merken, dass das Evangelium klein gemacht wird. Das ist irgendwo, dass man gesagt wird, ja, auch Rettung hängt nicht einfach so nur an Jesus, sondern auch Rettung, da gehört auch noch ein bisschen was dazu, was wir machen können. Dann wird's richtig dumm. Und ich finde aber, an der Stelle soll man nicht stehen bleiben. Wir wollen da auch im Text weitergehen. Wir haben jetzt festgestellt, es gibt Licht und Finsternis und es gibt auch in Gemeinden wie in Korinth dunkle Seiten und helle Seiten. Wir wollen uns ein ganzes Stück Mut machen und ich möchte einen Abschnitt noch lesen. Ab Vers 8, zwei Verse. Zweiter Korinther 4, Vers 8. Da redet Paulus wieder über sich. Wir werden ständig bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir erleben zu jeder Zeit das Sterben des Herrn am Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Soweit erstmal. Das kann passieren, wenn wir Christ sind, dass wir so wie Paulus reden oder schreiben, dass das Leben dann durchaus eine gewisse Anstrengung, dass es anstrengend werden kann. Das kann passieren. Und davon redet hier Paulus, wenn man sich überlegt, er hätte durchaus ein ruhiges Leben führen können. Und er hat es auf sich genommen, durch die Welt zu reisen, weil er von dem Christus überzeugt ist. Und das, was er erlebt hat, das wollte er nicht für sich behalten. Wenn man das jetzt so liest in dem Brief, da könnte man denken, der Paulus, der will sich bloß darstellen, der will irgendwie, dass sie ihn bedauern oder was weiß ich, wie man das auch ausdrücken kann. Er schreibt von sich, wir werden bedrängt und jeden Tag haben wir Last und so. Aber das möchte Paulus nicht. Er möchte den Korinthern ein ganzes Stück zeigen, wir werden zwar niedergedrückt, aber das bleibt nicht dabei, wir bleiben nicht da unten, weil wir etwas haben, was aus der ewigen Welt kommt. Paulus war wirklich geplagt. Er schreibt an einer Stelle in irgendeinem Brief, glaube ich, schreibt er, dass er einen Pfahl im Fleisch hat. Wir wissen nicht ganz genau, was er da so für Last hatte, aber Gott hat ihm das auch nicht weggenommen. Wir wünschen uns das ja manchmal, dass bestimmte Lasten uns weggenommen werden. Es muss nicht sein, es kann sein. Und Paulus musste einiges tragen. Eigentlich möchte der Teufel, dass wir in bestimmten Umständen mutlos werden. Das ist so seine Strategie. Da hat er auch verschiedene Mittel dazu, uns irgendwo auszuschalten. Bloß mal das Beispiel von Abraham und Sarah. Sie mussten ziemlich lange auf den Sohn warten. Und da waren sie zwischendurch auch mal ganz schön am Ende. Sie haben einen großen Fehler gemacht, nämlich, dass sie nicht auf Gott gewartet haben. Ja, das kann alles passieren. Und das ist auch aber nicht das, was uns vorwärts bringt, sondern dieses Mutloswerden und Resignieren, da brauchen wir nicht stehen bleiben. Noch ein anderes Beispiel aus der Bibel, da gibt es den Elia, der auf dem Berg Karmel einen Riesensieg geschafft hat, nämlich der hat wieder Gott auf den Leuchter gestellt. Ja, da gab es so in dem Land ganz wenige, die noch an Gott geglaubt haben. Und Elia hat mal die ganzen Propheten des Baal und der Asherah dort oben versammelt und sie sollten mal zeigen, wie sie ihren Glauben leben. Und da hat er so ein Opferaltar gebaut und hat gemeint, jetzt könnt ihr mal zu eurem Gott rufen, dass der Feuer vom Himmel kommt. Und das haben sie gemacht, aber da kam nichts und am Ende haben sie sich noch blutig geritzt. Da ist auch nichts passiert und dann hat der Elia einen Riesensieg erreicht mit Gottes Hilfe. Und kurze Zeit später ist er am Ende, der Elia. Da flieht er vor der Isebel, die damals die Königin war, weil sie gesagt hat, wenn ich den Elia irgendwo treffe, dann mache ich den Kopf kürzer. Also wir wissen, dass Licht und Dunkelheit ziemlich nah beieinander liegen und es ist keiner davor gefeit, jetzt zu sagen, das kann mich nicht erreichen. Ich lese noch ein Stück weiter, weil es wichtig ist, der Paulus bleibt ja auch nicht an dieser Stelle stehen, dass er davon berichtet, dass er Lasten trägt. Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken wird, um uns mit euch vor sich stellen wird. Das ist seine Hoffnung. Paulus ist in diesem Leben angefochten, er hat Probleme, aber diese Aussicht auf den Himmel, die beflügelt ihn. Und er sagte auch zu den Korinthern, alle, die mit Jesus unterwegs sind, werden an einem Tag auferstehen. Wir haben ja manchmal so ein Problem, dass wir das nicht genau hinkriegen. Im Neuen Testament wird viel vom Geist Gottes geredet und im Alten Testament taucht der Geist Gottes nur punktweise auf, ähnlich wie bei dem Elia oder anderweitig kommt das vor, dass der Geist Gottes über den Menschen kommt. Und wir wissen aber aus dem Neuen Testament, dass der Geist Gottes, der auch hier, wovon die Rede dann sein wird, nicht nur punktweise auftritt, sondern wer zu Jesus gehört, der wird mit dem Geist, der bekommt ihn einfach. Und das ist eine Aussage der Bibel. Und deshalb möchte ich noch ein ganzes zwei Verse lesen, die sehr wichtig sind. Auch in diesem Zusammenhang, was ich vorhin gesagt habe. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Ich rede deswegen vom Geist Gottes, weil das entscheidend ist für den Paulus, der jetzt das schreibt. Nämlich, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, also alt wird oder krank wird, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt in überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Die Sache mit dem Geist Gottes, die hat ja eine große Bedeutung an der Stelle. Nämlich, der äußere Mensch, der ist manchmal geplagt. Aber der innere Mensch, der kann frisch bleiben. Und ich kenne solche Leute. Ich habe ältere Geschwister kennengelernt. Die können manchmal gar nicht mal in die Gemeinde kommen. Aber wenn man sie besucht, merkt man, da ist innen irgendwas, was so richtig lebt. Und die können vielleicht gerade noch mit einem Stock so durch die Küche laufen. Aber man merkt, die sind zu Hause bei dem Herrn Jesus. Und das, glaube ich, meint hier Paulus. Das Innere, das kann wirklich Tag für Tag erneuert werden. Und das wünsche ich uns auch, dass das stattfindet. Dass es bei uns auch so ist. Wir sind ja auch, wenn wir das so sehen, ringsherum kann man mutlos werden. Und da kann man teilweise auch resignieren. Aber bei Jesus zu Hause zu sein heißt, wir werden innerlich ruhig gemacht und wir können Freude finden, die kein Mensch auf dieser Welt sonst finden kann. Ich möchte noch ein Beispiel sagen von diesem, was heute so verdorben daherkommt. Es ist schon eine Weile her, da ist unsere Tochter, unsere jüngste Tochter, in die 3. Klasse gegangen. Das ist schon wirklich eine Weile her. Und da gab es so ein Projekt, also ihr kennt es ja bestimmt auch, dass die Kinder immer solche Projekte haben, alles Mögliche. ein sogenanntes Projekt über Hospiz. Und da haben die eine ganze Woche so über das Thema geredet. Und wenn ich jetzt mal das reflektiere, was die da so gemacht haben, dann war das Ziel eigentlich, dass der Tod am Ende ein Freund ist. Und es ist genau das, was die Bibel nicht sagt. Der Tod ist ein Feind. Feind unserer alten Natur, der uns umbringen will. Und wenn Jesus nicht wiederkommt, werden wir alle irgendwann sterben. Und das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, habe ich nur deswegen benutzt, um mal zu illustrieren, wie Gott darüber denkt, wie dass er nicht sagt, dass der Tod ein Freund ist, sondern der Tod ist ein Feind. Und das sollen wir im Blick haben. Und Paulus hat es hier auch im Blick und sagt, wenn wir nur auf das Sichtbare sehen würden, dann hätten wir keine Chance. So hat er sich ausgedrückt. Aber das, was man nicht sieht, das ist ewig. Und vielleicht haben wir jeder oder viele von uns schon mal die Erfahrung gemacht, dass echte Freude wirklich genau aus diesem Moment kommt, wenn wir uns von dem hier auf dieser Welt lösen können, so wie es hier Paulus ausdrückt, dass wir das, was wir nicht sehen, als wirklich großes Geschenk in unseren Herzen tragen. Vielleicht ist es eine Last für manche aus unseren Reihen hier, dass wir den Kindern irgendwo den Glauben erklären müssen, weil sie solches verbogenes Zeug gehört haben, dass der Tod ein Freund ist oder so. Es kann auch eine Last sein. Kann auch eine Last sein, unseren Mitmenschen zu erklären zu müssen, wie Gott über manches denkt. Kann auch Last sein. Kann aber auch Freude sein. Und das wünsche ich uns, dass wir, ich lese die Verse nochmal. Ich glaube, der Paulus hat daran Freude, wenn er sagt im Vers 18, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Ich konnte gestern beim Behindertenverein von Annaberg eine kurze Andacht machen. Und da war mir auch der Gedanke so wichtig, was ist wirkliche Hoffnung? Wird ja in der Hoffnung wird ja in dieser Welt sehr unterschiedlich bewertet. Einmal, dass man sich da bloß was einredet und sagt, es wird schon bald wieder besser. In diesem Leben kann es sein, dass manches nicht besser wird, sondern schlechter. Aber die Hoffnung, die nicht zu Schanden macht, oder wie es die Bibel ausdrückt, ist, dass wir auf das hoffen, was wirklich versprochen ist. Nämlich Jesus hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, alle, die mir anvertraut sind, die werde ich dorthin holen. Und das ist wirklich Hoffnung. Da hat die Hoffnung Gehalt. Nicht irgendwo so eine vage Vorstellung. Manchmal ist es so, dass wir was zurücklassen müssen. Ich erinnere an den Abraham, der früher Abraham hieß. Der hat seine ganze Familie oder zumindest den größten Teil zurückgelassen. Er ist aus Ur und Chaldea ausgezogen, um ein Leben zu führen, was auch nicht so berauschend war, nämlich auf kargen Höhen in Israel seine Herde zu versorgen, war bestimmt auch nicht so prickelnd. Aber er hat den Gedanken, den Gott hatte, gelebt. Und es hat ihm viel Segen und Freude und Kraft geschenkt. Er konnte sogar für seinen Neffen beten, der in Sodom da sesshaft geworden ist, dass er am Ende verschont wurde vor dem Gericht. Ich habe noch eine Parallelstelle gefunden im Alten Testament, die hier Paulus gerade beschrieben hat. Das möchte ich euch noch vorlesen. Jesaja 40. Jesaja, da stehen ja viele Worte. In Jesaja 40, Vers 28 steht Folgendes. Weißt du es denn nicht, hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr der Enden der Erde, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was können wir hier zu diesem Text noch zusammenfassend sagen? Viel möchte ich jetzt nicht dazu noch sagen, aber eine Sache ist mir wichtig, die auch Paulus im Blick hat, nämlich es lohnt sich auszuhalten, da an dieser Stelle, wo wir vielleicht merken, hier müssen wir gerade Lasten tragen. Der Paulus ist uns da ein großes Vorbild. Und den Korinthern wollte er eine gute Lektion mitteilen. Also ich weiß nicht, ob ihr noch euch daran erinnern könnt, was Paulus im ersten Brief für Themen hatte. Nämlich, da ging es hauptsächlich darum, dass die Unordnung aufhört, dass Streitereien aufhören und. Massenhaft Sachen, wo wir sagen, das braucht kein Mensch. Und hier im zweiten Brief haben wir gemerkt, der Paulus, der macht sich eigentlich angreifbar. Der zeigt, ich bin auch schwach. Und ich nehme mir Zeit für euch, damit ihr auch sagen könnt, auch wenn es in dieser Gemeinde, wo ihr gerade seid, manches ist, was euch vielleicht belastet, bleibt standhaft, das Beste kommt noch. Und da möchte ich nochmal dieses Jesaja-Wort ins Gedächtnis rufen, dass sogar junge Männer hinfallen können, aber die auf den Herrn hoffen, die schöpfen neue Kraft. Und es können sogar Alte sein und die haben, ich lese nochmal vor, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das wünsche ich uns. Es gibt viele